Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Zuriga, der Espressomaschine aus Zürich für richtig guten Kaffee zu Hause.
NZZ Akzent. In Georgien waren am Wochenende Parlamentswahlen. Und am Sonntagnachmittag ist klar, die aktuelle Regierungspartei, Georgischer Traum heißt die, gewinnt die Wahl mit knapp 54%. Der Anführer der Partei, Bidzina Ivanischvili, ist offensichtlich gut gelaunt und bedankt sich bei seinen Anhängern. Ganz anders tönt es von Seiten der Opposition. Das ist die georgische Präsidentin. Und die sagt, dass sie die Resultate dieser Wahl nicht anerkennt. Und dann ruft sie die Menschen auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Das ist ja jetzt schon bemerkenswert, Markus, so eine Reaktion nach demokratischen Wahlen. Wie überraschend waren denn diese Resultate für dich?
Das Resultat war vor allem überraschend in seinem Ausmaß. Ich dachte eher, dass es sehr knapp wird. Das war eigentlich die Annahme, dass es vielleicht dem georgischen Traum gelingen wird, die Mehrheit zu behalten, aber vielleicht eben auch der Opposition gelingt, sie von der Macht zu verdrängen. Denn im Vorfeld war ja immer die Frage im Vordergrund gestanden, geht es in Richtung Demokratie und Europa oder doch in Richtung autoritäre Herrschaft und Russland?
Die Partei, die Russland nahesteht, hat die Wahlen in Georgien deutlich gewonnen. Welche Konsequenzen das hat für Georgien und für Europa, das besprechen wir mit unserem Korrespondenten Markus Ackeret. Ich bin Alice Grosjean. Markus, du bist unser Russland-Korrespondent und warst aber letzte Woche selbst in Georgien. Wie hast du da die Stimmung wahrgenommen?
Ja, ich habe die Stimmung sehr polarisiert empfunden. Sehr schwarz-weiß, je nachdem, mit wem man spricht. Denn das Grundproblem in Georgien ist, dass es eigentlich so zwei starke Lager gibt. Auf der einen Seite die Regierungspartei, der georgische Traum, die eigentlich gar keine richtige Partei ist, sondern so ein Machtvehikel des Milliardärs Bidzina Ivanischvili. Und alles hängt dort in dieser Partei von ihm ab. Dieser georgische Traum will offen sein für alle Seiten, also für die Ausrichtung nach Europa, aber eben auch für gute Beziehungen nach Russland. Und innenpolitisch, so ideologisch, ist Viktor Orban und Ungarn eigentlich so das große Vorbild. Gesellschaftspolitisch konservativ, eher autoritär und gegen die liberale Demokratie, ein starker Nationalstaat. Und auf der anderen Seite die Opposition, die besteht aus verschiedenen Parteien, aber ist grundsätzlich eher westlich orientiert, steht für eine liberale Demokratie, für Freiheiten, Menschenrechte. Und je nachdem, mit wem man gesprochen hat, war eigentlich ja, so der Eindruck, dass die Leute das Gefühl haben, wenn die Gegner gewinnen, dann bricht die Katastrophe aus. Und der Wahlkampf wurde auch so geführt, sehr schwarz-weiß, so vor allem von Seiten des georgischen Traums, die sagten, wenn wir gewinnen, nur dann bleibt es friedlich im Land, die Opposition steht für Krieg. Und es ist quasi eine Abstimmung über Krieg und Frieden.
Wie meinst du das genau für Krieg? Auf welchen Krieg spielt das an?
Ja, das spielt auf den Ukraine-Krieg an und darauf, dass eben Georgien ja auch eine kriegerische Vergangenheit, also Geschichte hat mit Russland, 2008. Den Krieg, einen kurzen Krieg mit Russland und immer die Angst da ist, dass Georgien wieder in einen Krieg hineingezogen werden könnte und diese Angst sitzt sehr tief in Georgien vor einem Krieg und deshalb ist das eine sehr wirksame Botschaft.
Du beschreibst eine sehr polarisierte Gesellschaft. Würdest du sagen, das hat sich jetzt auch beim Resultat so ein bisschen abgezeichnet?
Ja, klar, eben. Es ist halt eben mehr oder weniger halbe-halbe. Es ist jetzt halt so doch der Regierungspartei gelungen, auch wirklich mehr als die Hälfte der Stimmen zu holen. Und die Opposition hatte trotzdem erstmals eben seit 2012, als der georgische Traum an die Macht kam, eigentlich die realistische Chance gehabt, insgesamt mehr Stimmen zu machen als der georgische Traum, und damit verbunden war die Hoffnung auf eine Wende.
Also die Hoffnung war da, dass man so ein bisschen weg von diesen autoritären Tendenzen kommen würde. Und jetzt ist aber klar, die Regierungspartei, der georgische Traum, hat trotzdem klar gewonnen. Was bedeutet das jetzt für die Menschen in Georgien?
Naja, eben, es bedeutet halt, dass wahrscheinlich dieses Klima von Repression gegenüber Andersdenkenden, vor allem auch gegenüber Minderheiten, eher zunehmen wird, stärker wird, weniger Freiheit, mehr Gängelung.
Zum Beispiel?
Ja, das zeigt sich zum Beispiel bei Nichtregierungsorganisationen, die ja in einem umstrittenen Gesetz im Frühjahr verpflichtet wurden, wenn sie vom Ausland teilfinanziert sind, das offenzulegen. Und das führt dazu, dass diese Leute angeprangert werden als Agenten des Auslands. Die werden zum Teil, werden ihre Gesichter plakatiert in der Stadt oder in ihrem Wohnumfeld, und sie werden als Spione und als Freiwild eigentlich bezeichnet. Und
das ist so eine Hetze fast.
Genau, eine Hetze gegen Leute, die den georgischen Traum nicht unterstützen und eher für dieses westliche, liberale Denken stehen. Man lauert ihnen zum Teil auch auf, also es wird auch physische Gewalt ausgeübt. Und da ist schon so ein Klima des Hasses und der Gewalt entstanden. Und das richtet sich auch gegen gesellschaftliche Minderheiten, zum Beispiel gegen LGBTQ-Menschen. Mhm. Da gab es auch jetzt eine restriktive Gesetzgebung im Sommer gegen die Propaganda von nicht traditionellen sexuellen Beziehungen. Und auch da wird viel ausgegrenzt und mit konservativen gesellschaftlichen Ansichten, die sehr verbreitet sind in der Gesellschaft Georgiens, dann Politik gemacht.
Also insgesamt eher düstere Aussichten für Minderheiten oder Menschen, die jetzt nicht voll auf einer Linie sind mit der Regierungspartei. Und jetzt auf einer politischen Ebene betrachtet, was hat das konkret für Konsequenzen?
Naja, was jetzt folgt, das ist so ein bisschen noch etwas unklar, hängt viel davon ab, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Am Sonntag hat die Opposition gesagt, dass sie den Wahlausgang eben nicht anerkennen wird, dass sie die Mandate, die sie eigentlich laut dieser Wahl im Parlament errungen hat, nicht antreten wird. Das bedeutet, dass das Parlament nicht voll funktionsfähig sein wird.
Sie boykottieren also so ein bisschen den Betrieb, weil Sie sagen, das Wahlresultat sei gefälscht. Was ist denn da dran an diesen Vorwürfen?
Ja, diese Vorwürfe sind schon sehr ernst zu nehmen. Das war eigentlich schon im Wahlkampf spürbar, dass da sich etwas zusammenbraut. Mhm. Die Vorwürfe lauten auf Stimmenkauf, also dass Leute dafür bezahlt wurden, für den georgischen Traum zu stimmen. Viele Leute sind auch abhängig vom georgischen Traum, weil sie bei der Regierung oder bei irgendwelchen Verwaltungsstrukturen arbeiten. Die wurden eingeschüchtert und dazu gebracht, dass sie eben auch den georgischen Traum wählen. Oft wurde so ein bisschen suggeriert, es gäbe keine wirkliche Wahlgeheimnis. Also die Chefs könnten dann rausfinden, wer für wen gestimmt hat, und dann gäbe es Konsequenzen.
Das ist ja schon krass. Also die Leute scheinen tatsächlich so Angst davor zu haben, dass ihre Arbeitgeber erfahren könnten, wie sie wählen und sie dann sozusagen verpetzen.
Ehrlich gesagt, hat mich jetzt das gar nicht besonders überrascht, weil das ist ein Phänomen, das es eigentlich in der ganzen ehemaligen Sowjetunion immer gibt. Also die gerade an der Macht sind, haben sehr viele Ressourcen, die sogenannten administrativen Ressourcen. Und die beinhalten auch, dass sie auf die Leute, die von ihnen abhängig sind, Druck ausüben und von ihnen erwarten, dass sie sich auch an der Wahlurne so verhalten, wie die Regierung das verlangt. Mhm. Und dann wurden am Wahltag auch Wahlbeobachter eingeschüchtert, und es liefen auch viele Leute bei den Wahllokalen herum, die nicht so richtig dahin gehörten und dann je nachdem auch gewalttätig wurden. Und diese Vorwürfe sind auch von georgischen und von auswärtigen Wahlbeobachtern eigentlich einhellig bestätigt worden. Also man kritisiert es nicht unbedingt, dass die technische Durchführung der Wahl, da funktionierte eigentlich alles und auch die Auszählung der Stimmen ist wahrscheinlich gar nicht so falsch, aber die Umstände drumherum, der Wahlkampf und der Wahltag und die Beeinflussung der Wähler war einfach so groß, dass das Wahlergebnis für verzerrt gehalten wird und nicht demokratisch einwandfrei.
Wir sind gleich zurück.
Was ist der Unterschied zwischen einem Espresso und einer guten Tageszeitung? Wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass Kaffee und Zeitung zusammengehören. Auch heute noch. Wir sind Zurega und bauen hochwertige Espressomaschinen hier in Zürich. Jetzt mit Spezialangebot für alle Hörerinnen und Leser unter zurega.com/nzz.
Die pro-europäische Opposition hat die Wahlen offiziell also verloren und geht jetzt auf Konfrontation. Und sogar die Präsidentin hat zu Protesten aufgerufen, das haben wir ganz am Anfang gehört. Markus, was ist denn jetzt passiert seit dem Wochenende?
Na, am Montagabend haben diese Proteste, zu denen die Präsidentin ja aufgerufen hatte, dann tatsächlich stattgefunden und es versammelten sich am Abend in Tbilisi im Zentrum. Da gibt es diese große Straße, den Rustaveli Boulevard. Da liegt auch das georgische Parlament und davor versammelten sich mehrere 10.000 Menschen. Es gab auch die Zahl von 100.000, das ist schwer zu sagen, aber die Straße war nach allem, was man gesehen hat, voll. Mhm. Das war eine sehr bunte Mischung von jungen und älteren Demonstranten mit georgischen und europäischen und ukrainischen Flaggen und zum Teil auch mit Plakaten, mit Appellen an die Weltöffentlichkeit. Zum Schluss wurde dann auch noch die EU-Hymne gespielt. Das ist eigentlich so fast schon klassisch für Demonstrationen in Georgien.
Dass die Freude schöner Götterfunken, dass das abgespielt wird.
Ja, genau. Das zeigt halt auch so ein bisschen, wie innig eigentlich dieser Wunsch ist, nach Europa zu gehen. Es gibt wahrscheinlich wenige Gesellschaften in Europa heutzutage, die so innig das wünschen.
Also es sind auch viele Oppositionspolitiker dann noch aufgetreten. An dem Abend habe ich gesehen, was haben die gesagt?
Also zuerst eigentlich trat die Präsidentin auf. Sie ist ja nicht so, sie ist ja nur so indirekt eine Oppositionspolitikerin. Sie sollte eigentlich über allem stehen, aber steht eben hinter der Opposition. Sie sagte, wir haben nicht verloren, uns hat man unsere Stimmen und unsere Zukunft gestohlen. Und das ist eigentlich, wurde so ein bisschen zur Losung des Abends, würde ich sagen, weil das auch viele Demonstranten offenbar so empfinden. Und andere Oppositionspolitiker, die auftraten, brachten dann die Forderungen der Opposition vor. Die wichtigste Forderung ist eben eine Neuwahl des Parlaments.
Ist das realistisch?
Nein, ich sehe das nicht, halte das nicht für realistisch. Die Neuwahl müsste sowieso, aus Sicht der Opposition, dürfte die nicht von der Regierung organisiert sein, sondern müsste durch eine internationale Struktur durchgeführt werden und das ist erst recht unrealistisch. Mhm. Man muss andererseits halt auch sagen, ja, es kamen jetzt sehr viele Leute zusammen am Montagabend, aber diese Demonstration fand eben doch erst 2 Tage nach den ersten Resultaten statt, als Politiker dazu aufgerufen hatten. Das heißt, es ist nicht so, dass einfach spontan eine Menge von Unzufriedenen auf die Straße gegangen wäre und so eine eigene Dynamik entfacht hätte. Und die Demonstration verlief friedlich, aber sie endete auch sehr pünktlich quasi. Die Leute gingen wieder nach Hause und das ist natürlich einerseits gut, wenn alles friedlich und geordnet abläuft, aber es zeigt halt auch vielleicht ein bisschen die Schwäche dann doch auch der Opposition. So viel Dynamik ist da meines Erachtens nicht drin.
Jetzt ist ja Georgien objektiv betrachtet eigentlich ein recht kleines Land, ungefähr 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und trotzdem bekommt diese Wahl ziemlich große Aufmerksamkeit, vor allem auch aus dem Ausland. Also wir machen jetzt auch gerade einen Podcast drüber. Wie relevant ist das denn diese Wahlen in Georgien jetzt für Europa und für den Westen insgesamt?
Ja, die ist schon bedeutsam, weil Georgien ist halt einfach einerseits rein geografisch gesehen an einer wichtigen Stelle, so versteht es sich auch selbst, an der Brücke zwischen Osten und Westen, zwischen dem Kaspischen Meer und dem Schwarzen Meer auf dem Weg von Asien nach Europa. Und das hat natürlich politische Folgen, dass eben sowohl Russland als ehemalige Kolonialmacht historisch gesehen, und Georgien war auch Teil ja eben der Sowjetunion gewesen, da Ansprüche erhebt auf Einfluss im Kaukasus und in Georgien ganz besonders. Und andererseits auch der Westen interessiert ist daran, dass dieses Land sich eben nach Europa zuwendet und aus dem russischen Einflussgebiet sich entfernt. Mhm. Und man muss auch sagen, dass in den letzten 20 Jahren eben der Blick tatsächlich von Georgien selbstständig, also nicht jetzt durch ausländischen Einfluss, sondern sie wollten nach Westen, sie wollen nach Europa und sich aus dem russischen Orbit lösen. Und jetzt dieser Wahlsieg unter diesen Umständen deutet eben an, dass es doch wieder Richtung Russland kippen könnte.
Danke für deine Einschätzung, Markus.
Ja, vielen Dank auch.
Das war unser Akzent. Ich bin Alice Grosjean. Macht's gut und bis bald.